Noch weiter im Text, wir hatten eine Einteilung, ich hatte heute eine Einteilung vorgeschlagen, in Teilen habt ihr schon geschüttet, in anderen Teilen nicht. Der Einteilung war gesagt, Verse 1 bis 5 sind ein Wort. Mit der Kernaussage, Größe im Reich der Himmel ist keine Frage von Gönnung und Kraft, sondern von Demut. Und die Aufforderung, dass wir einander annehmen sollen und gegenüber den Herrn Jesus sehen, weil er das tun möchte. Dann wollte ich vorschlagen, der zweite Abschnitt beginnt ab Vers 6 und geht bis 7 einschließlich. Und den habe ich jetzt mal so zusammengefasst. Der himmlische Vater bewacht eifersüchtig die Seelen der Gläubigen, verführt sie nicht. Man kann mit gutem Gewissen sagen, Vers 8 und 9 gehören noch zu diesem Abschnitt. Da hatten wir gestern Uneinigkeit, die ich nicht verschwimmen hatte. Man könnte ruhig sagen, 8 und 9 gehören noch zu Abschnitt 2. Wenn man dann aber akzeptiert, dass hier ein kleiner Blickrichtungswechsel stattfindet. Aber am Ende geht es in Versen 8 und 9 auch um Verführung zur Sünde. In den Versen 6 und 7, ein Bruder verführt einen anderen Bruder oder Schwester zur Sünde. Und in Versen 8 und 9, was verführt in mir nicht zur Sünde? Aber immer geht es darum, dass irgendwas, was zur Sünde verführt. Also wie die gestern dafür plädiert haben, dass zwischen 7 und 8 kein Einschnitt ist, ja, ihr habt recht. Und die, die gesagt haben, doch, da ist ein Einschnitt, ja, ihr habt recht. Ich lese mal die Verse 8 und 9. Wenn aber deine Hand oder dein Fuß dir Anlass zur Sünde gibt, so hau ihn ab und wirf ihn von dir. Es ist besser für dich, lahm oder als Krüppel in das Leben hineinzugehen, als mit zwei Händen oder mit zwei Füßen in das ewige Feuer geworfen zu werden. Und wenn dein Auge dir Anlass zur Sünde gibt, so reiß es aus und wirf es von dir. Es ist besser für dich, einäugig in das Leben hineinzugehen, als mit zwei Augen in die Hölle des Feuers geworfen zu werden. Ich hatte gestern gesagt, viele Abschnitte aus Matthäus 18 werden dem einen oder anderen bekannt sein. Und ich glaube, das ist so eine Passage, die kennen wir irgendwie alle, oder? Und das ist das Problem. Es gab mal einen Menschen, der Folgendes gesagt hat, ich weiß leider nicht, wer es ist. Er hat gesagt, wir bereiten nicht die Bibelstellen Probleme und Kopfschmerzen, die ich nicht verstehe, Mark Twain. Verstehe ich das? Wir bereiten die Bibelstellen Probleme, die ich verstehe. Und Problemen weicht der Mensch in der Regel aus. Wenn es einen Weg um das Problem herum geht, weicht ich aus. Wenn im Rundfunk gesagt wird, Stau auf der A2 Richtung Minden, versuche ich auszuweichen. Und nach auf den letzten 40 Kilometern kann man dann irgendwie nicht ausweichen. Also mein Navi führt mich immer in den Stau rein, weil es anscheinend irgendwie kein Drumherum gibt. Aber wenn ich könnte, würde ich ausweichen. Und das ist ja grundsätzlich bei Stau völlig in Ordnung. Bloß, wenn die Bibel mir was sagt und ich merke, aua, das trifft mich, dann sollte ich gerade nicht ausweichen. Und damit beweise ich meinen Glauben. Weiche ich dem Bibelwort aus, dann nehme ich hier Ungläubiger. Das ist ja eigentlich die große Sünde, die Gott den Menschen vorwirft, dass sie nicht an sein Wort halten. Dass sie ihm nicht geordnet sind. Dass sie ihm nicht untergeordnet sind. Dass sie sich ihm nicht als dem Schöpfer unterwerfen. Und wir sagen, ja, wir sind in Christus geheilt und deswegen muss ich das Wort nicht tun. Aua. Gefährlich. Deswegen weiß ich gar nicht, ob ich euch so wahnsinnig viel über diese Verse noch sagen muss oder ob wir nicht gleich in die nächste Phase übergehen können, dass wir darüber reden, was wir denn in unserer Praxis, persönlichen Praxis, und im zweiten Schritt unserer gemeindlichen Praxis bedeuten. Das ist ja die Vorgehensweise. Lesen, verstehen, erklären, anwenden auf einen selbst und dann nochmal überlegen, was hat uns das in der Gemeindesituation zu sagen. Ich hoffe, es ist jedem klar, dass Jesus hier ein bestimmtes rhetorisches Stilmittel verwendet, dass es ihm nicht darum geht, dass irgendjemand irgendetwas wirklich abhackt, sondern dass er übertreibt, um zu zeigen, das ist wirklich wichtig. Geht nicht locker damit um, das ist keine Kleinigkeit, wir sind hier nicht auf dem Spielplatz, sondern wir reden von ganz wichtigen Dingen. Und diese Wucht, diese Gewalt in die Aussage bringt dadurch zwei Dinge. Erstens, indem er immer wieder von der Hölle, vom Feuer und so weiter redet. Ja, das hat er ja die ganze Zeit schon gemacht. Wie jeder Welt doch wehe den Menschen, der Verführung will. Okay, das ist noch ganz allgemein angedeutet. Aber in Vers 8 sagt er, wenn du dich nicht dran hältst, dann landest du im ewigen Feuer, in Vers 9, und in die Hölle des Feuers geworfen werden. Das ist schon eine gewisse Dramatik, die er bringt, und die ist berechtigt. Aber hier in diesen Versen übertreibt er in Anführungsstrichen und redet vom Abhängen von irgendwelchen Körperteilen. Aber wir wissen natürlich, dass mit dem Abhacken der Hand nicht getan ist. Und die Hand selbst ist ja nicht das Problem. Sondern es geht ihm darum, gehe konsequent das an dir an, was dich zur Sünde verführt. Und zwar koste es, was es wolle. Und ich glaube, dass wir an der Stelle manchmal versagen, indem wir zwar Sünde in unserem Leben erkennen und wir auch merken, was hat uns dahin geführt, dass wir diese Sünde getan haben, wir aber dann aufhören. Zum Beispiel. Ich habe einen Freund, der hat sexuellen Missbrauch an Jugendlichen getrieben. Ist von der Polizei verhaftet worden, ist nach einigen Jahren verurteilt worden und hat seine Strafe im Knast abgesessen mittlerweile. Ist momentan auf Bewährung draußen. Und ich bezeichne ihn weiterhin als meinen Freund. Das ist nicht für jeden leicht zu schlucken, aber das ist tatsächlich bei mir so. Ich heiße, dass er gut, was er getan hat, überhaupt nicht. Er auch nicht, denn er hat Buße getan über das Ganze. Aber er hat im Rahmen, wo Gott ihm Klarheit geschenkt hat, was er da eigentlich tut und dass das, was er tut, Sünde ist. Er hat viel federn lassen müssen, hat viel bezahlen müssen dafür, finanziell, aber vielmehr noch an Beziehungen, an Vertrauen. Er kann nicht mehr in der Gemeinde sein, wie er war. Also das ist eigentlich katastrophal. Aber was interessant war, dass er gesagt hat, ich weiß, was mich dahin geführt hat, dass ich das getan habe. Dass ich junge Kinder, die mir anvertraut waren, ich gehe jetzt nicht in Details, aber dass ich da mit den falschen Sachen getan habe. Und er meinte, das ist was mich hingeführt hat, immer größer werdender, immer größer werdender Konsum von Pornografie. Via Internet, das ist ja heute ganz einfach, man muss ja nicht mehr auf einen Schmuddelshop gehen und sich irgendwas kaufen, man muss bloß wissen, wie man es findet und dann konsumieren. Der Mann, er hat im Laufe, wenn er zurückblickt, merkt er, er hat auch nochmal angefangen, dann ein bisschen mehr, dann wieder ein bisschen weggegangen, dann wieder mehr und immer war es so viel, dass er merkte, das Zeug macht mich nicht mehr glücklich. Und dann kam die nächste Stufe, dass er dann real ein Exemplar ausprobiert hat. Die Internetfotografie ist Sünde, das weiß er, und dass das hinten passiert ist, war auch Sünde, das weiß er auch. Aber der Mann, der ist wirklich tief gefallen in seiner Sünde. Aber ich bin Gott so dankbar, dass er mich zur Krise geführt hat. Und ich bin 100% überzeugt, und die Ältestenschaft seiner Gemeinde hat das auch bestätigt, weil das war unsere Gemeinde, deswegen kann ich das nicht viel genaues wissen. Also wir waren damals noch 5, wir waren 6 Älteste zu dem Zeitpunkt. Der 6 Älteste haben festgestellt, er hat wirklich Buße getan. Das Ding ist vor Gott bereinigt. Auf der Welt mussten natürlich noch die üblichen Konsequenzen folgen. Aber vergeben ist die Sache. Aber was ich sehr schön finde, war diese Erkenntnis, was hat mich denn dahin geführt? So, und ich denke, soweit, so klug sind wir meistens noch. Wir fallen in irgendeiner Art und Weise, das muss nicht immer eine sexuelle Sünde sein, das ist auch andere Sünde, die man durchaus tun kann. Und irgendwas führt uns dahin, irgendwas verführt uns dazu, irgendwas in uns. Wir sind jetzt nicht mehr bei dem, was ich an einem anderen Flipchart gesehen habe, dass uns jemand verführt, sondern irgendwas in uns treibt uns dann bestimmt durch. Und ich fand es schön, dass er herausgefunden hat, Mensch, davor war diese Internetpornografie, dieser Konsum, dieses immer mehr davon in Anspruch nehmen, und am Ende war ich immer noch unbefriedigt. Und daraufhin kam das Nächste. Soweit kommen wir alle, dass wir das durchleuchten. Im besten Fall. Der Punkt ist nur, was würdest du in einem solchen Kontext heißen, wenn aber deine Hand oder dein Fuß der Anlass der Sünde gibt, so hau ihn ab und wird nicht von dir. Die Konsequenz hätte zum Beispiel heißen können, schaffe deinen Computer. Und jetzt rede ich nicht mehr über diesen Bruder, das, was ich jetzt sage, sind keine Zitate mehr von ihm, das war nur ein Beispiel. Ich weiß, was ich dann antworten würde. Ja, ich brauche den Computer für meinen Bibelunterricht, ich brauche den Computer, um meine E-Mails abzurufen, ich brauche den Computer für mein Homebanking, also Bankgeschäft über den Computer, ich brauche den Computer für meine Arbeit, ich kann nicht mehr. Das ist die Bedrohung, sonst ist das Wort, das ist diese Zwick-Situation.
Zwickmühle.
Danke. Zwickmühle, das war die Situation, wo ich sage, was soll ich denn jetzt machen? Und Jesus sagt, weg damit! Egal was für Konsequenzen. Der Hörer hier, der hat verstanden, dass es nicht ums wirkliche Abhacken von Hand und Fuß geht. Aber wenn er es wörtlich verstanden hätte, gesagt, ja, und wie soll ich denn dann arbeiten, wenn ich meine Hände abhacke? Dann sterbe ich doch.
Ist es so?
Ja, das ist besser, dass du, Vers 9, nee, ist noch Vers 8, ist besser für dich lahm und als Krüppel in das Leben hineinzugehen, als mit zwei Händen oder mit zwei Füßen in das ewige Feuer geworfen zu werden. Und ich glaube, dass wir in dieser Schärfe, in dieser Intensität nicht mit unserem Leben umgehen. Dass wir rechtfertigen, warum wir doch den Computer behalten. Das ist ja auch eine schwierige Frage, oder? Also, wenn wir, also ich nehme jetzt mal weiterhin das Computerbeispiel. Es ist mein Computer, den ich für die Arbeit brauche. Ich arbeite in einer Softwarefirma. Ich gehe Montag bin ich beim Kunden, Dienstag bin ich beim Kunden, Mittwoch bin ich beim Kunden. Jedes Mal steht mein Rechner auf dem Tisch, weil ich den Kunden beibringe, wie mit unserer Software gearbeitet wird. Könnte ich da sagen, tut mir leid, ich habe keinen Computer. Könnten wir einen Ihrer Computer benutzen für die Schulung? Soll ich das meinem Chef sagen? Ich will keine Schulung mehr halten. Könnte ich machen, oder? Keiner verbietet mir das zu sagen. Ja, aber dann, also das ist dein Job bei der Firma, was willst du denn dann machen? Was machst du denn noch bei der Firma? Dann kümmere ich um die Webseite. Das ist ganz schwierig, sich um eine Internetseite zu kümmern, wenn man keinen Computer hat. Weil am Ende würde der Chef dann sagen müssen, also wenn du keinen Computer anfassen willst, dann geht das. In unserem Unternehmen. Mit der Putzfrau haben wir schon.
Gleich hinter Spitze.
Aber was hindert dich, dann den Job zu kündigen? Herr Schirmer, also irgendwas muss ich doch leben. Richtig, das musste der, der die Hand abpacken sollte, nach dem Wort auf. Und jetzt kommen wir ganz nah an das Herz des Glaubens. Glaubt ihr, dass Gott einen Menschen im Stich lässt, verhungern lässt? Weil er merkt, eine Sache führt mich zur Sünde. Ich nehme das Wort ernst und schaffe in meinem Bild den Computer ab, verliere deswegen meinen Job und muss mir einen anderen Job suchen. Glaubt ihr, dass Gott einen solchen Menschen im Stich lässt? Ihr braucht nicht laut antworten. Und die Antwort ist knifflig. Jeder weiß, er muss sagen, natürlich ist Gott eigentlich im Stich. So eine Kinderstundenfrage. Wer hat alle Menschen lieb? Jesus! Das wissen wir, dass wir das antworten müssen. Die Frage ist, antworten wir es auch? Bei mir wurde noch das letzte Wochenende an der Bibelschule nach. Wir hatten uns unter anderem mit 4. Mose beschäftigt, also ich wollte die Bibelschule noch anschreiben da hinten. Clemens? Wir hatten uns mit 4. Mose unter anderem beschäftigt. In 4. Mose 13 gibt es dieses Ereignis, dass dieses Riesenvolk Israel, diese mehrere Millionen Menschen da zusammen sind und an der Hunger die Fürsten und aus den Fürsten werden 12 Leute ausgesucht, die Richtung Kanaan marschieren sollen, um das Land, was sie bald im Krieg erobern sollen, einfach mal vorab auszukundschaften. Und die 12 kommen zurück und von den 12 sind 10 völlig frustriert. Und sagen, ja, das Mose, was du uns angekündigt hast, das stimmt alles, das ist ein super Spitzenland und wir haben jetzt noch mal ein paar große Weintrauben mitgeschleppt, guckt euch mal an. Das Problem ist nicht nur, die Weintrauben sind dort groß, sondern auch die Leute, die da wohnen, sind groß. Es sind Riesen. Wir waren wie Heuschrecken in ihren Augen, erzählen sie. Die Jungs sagten, die Mose ist richtig voll. So würde man das Berliner formulieren. Die hatten einfach Angst. Und dann haben sie Sachargumente vorgeschoben. Dieses Land frisst seine Bewohner, formulieren sie. Ja, wir waren in ihren Augen der Heuschrecken und wir sind es auch tatsächlich. Und dann treten zwei der Kundschaften auf, einer von den beiden spricht. Josua nämlich, der da Hoshea heißt an der Stelle. Josua sagt, wir werden das Land gewiss gewinnen. Was er implizit meint, ist, Gott hat uns doch das Land verheißen. Er hat es schon Abraham verheißen. Er hat in Ägypten große Wunder getan, damit wir hier raus können aus Ägypten. Er hat auf dem Weg von Ägypten bis an den Berg Sinai, wo sie zu dem Zeitpunkt sind, oder jetzt sind sie in Kalifornien, aber ein bisschen weiter, da hat Gott uns doch so viele Wunder geschenkt. Lass uns doch mal mit Glauben an die Sache rangehen und nicht mit sogenannten Sachargumenten, die nichts anderes als ein Lendenschoß unserer Angst sind. Sachargument und die blanke Angst. Denn die hatten Angst. Angst, den Krieg zu verlieren, weil sie auf ihre Fähigkeiten, auf ihre eigenen Fähigkeiten geguckt haben. Und an der Stelle passiert etwas, das tatsächlich die Generation, die diese große Beschriften fordert, nicht ins Reich, ins Land Kanaan einziehen darf. Die müssen nämlich 40 Jahre durch die Wüste laufen. Das Buch viele Mose ist viel Wüstenwanderung und dort sterben. Und die nächste Generation, die darf dann ins Verheißene Land. Und das ist für mich ein Beispiel, wie man mit Sachargumenten den eigenen Glauben, wenn man aus dem eigenen Tunglauben verdecken versucht, zu versuchen. Dass man Sachargumente bringt und der andere kann ganz leicht in Sachargumente einsteigen. Aber das Problem dahinter ist oft Unglauben. Kurve zurück, glauben wir, dass wenn wir dieses Wort konsequent leben und es vielleicht dazu führt, dass wir zwar nicht ohne Hand, aber ohne Job durchs Leben gehen müssen, dass Gott uns im Schlichten ist oder nicht. Oder wird er uns ganz gewiss auch da begleiten? Ist das eine Meldung oder ist das eine gymnastische Übung? Okay, dann sprich mir.
Also zumindest aus meinem Leben kann ich erzählen, dass ich, es gibt ja auch Sünden, da wo du mal so das Herz rausnehmen musst, gerade rausreißen musst, zum Beispiel Selbstbefriedigung zum Beispiel. Mhm. Wie willst du das machen? Ne? Schwanz abreißen oder was? Keine Ahnung. Nicht, weil oft eigentlich durchgeht, habe ich aus der Beziehung zu ihm einen Veränderungsprozess eingeleitet und geheilt worden oder erfahren, wie Gott geholfen hat, herauszukommen, ohne den Bruder wegzuschmeißen. Ich habe immer gedacht, weil ich komme aus einem Elternhaus, wo kein Fernsehen nicht sein durfte. Und ich habe gesagt, ich will Fernsehen haben, aber ich will damit umgehen lernen, so wie es ist. Und da brauchte ich unbedingt eine Beziehung zu ihm, die mich in bestimmte Dinge rausgelassen hat, gelernt damit umzugehen und so weiter und so fort. Das war für mich immer so eine Sache, wo ich gedacht habe, ich kann auch solche, die Leute sind in den Kurs gegangen und trotzdem haben sie gemerkt, dass das ein ganzes Weglaufen von der Sünde. Und mir hat es immer geholfen, aus der Beziehung zu ihm, das hat eben Wochen, Monate, Jahre gedauert, der Kampf in der Beziehung zu ihm und die Hilflosigkeit, wo Gott befreite von den Geschenken.
Den Punkt würde ich gerne nochmal mit aufgreifen. Ich hoffe, ich verliere das nicht. Dieses Beziehung mit ihm leben, neben irgendwelchen konkreten Taten, die man tut. Ich möchte euch ermutigen, an der Stelle nochmal für euch selbst zu überlegen, was ist denn eure persönliche Sünde? Sind das relativ beziehungsweise auf eine Person, die diese Sünde tut? Was denn eure Lieblingssünde, das müsst ihr jetzt nicht an die Tafel schreiben, keine Angst, das ist euer Privatding. Und dann haben wir uns überlegen, und das wird vielleicht auch nicht heute klappen, das wäre was für das Hausaufgabenheft, dass ihr überlegt, okay, was sind so meine Sünden, die mich immer wieder nerven, wo ich auch wieder zurück bin, wenn ich jedes Mal in der gleichen Kiste zu Gott komme, dann sage ich, Herr, du weißt schon, was ich jetzt sagen werde, das hast du schon 100 Mal von mir gehört, aber nicht das Trotz, bitte vergib mir diese wiederholte Sünde, aber dass ihr dann einen Schritt weitergeht. Und zwar, dass wir auf der einen Seite die Befreiung erfahren, wenn wir unsere Sünde bekennen, dann ist er tatsächlich treu und gerecht, dass er uns unsere Sünde vergibt und uns reinigt von jeder Ungerechtigkeit. Wo steht das? 1. Johannesbrief, Kapitel 1, Vers 9, genau. Das ist eine fette Zusage, die uns trösten darf, dass wenn wir gebetet haben und es aufrichtig gemeint haben, das heißt am Ende nur du, und dem Herrn die Sachen bekennen, dann ist er treu und er ist gerecht und er vergibt und er reinigt uns. Das heißt, danach sind wir besser als ein weißer Riese gemacht. Ja? Wir sind wirklich rein. Und das soll uns erstmal grundsätzlich befreien. Aber trotzdem, wenn meine Frau 5-mal im Monat zu mir kommt und sagt, Schatz, ich bin mit dem Auto gegen einen Baum gefahren, dann ist es ja gut, wenn ich das Auto in die Werkstatt bringe und der sagt, ich bin jetzt böse. Aber spätestens beim 6. Mal, ich ahne beim 2. Mal, wir sagen, Schatz, vielleicht sollten wir nochmal überlegen, ob du Auto fahren kannst. Ob du vielleicht in eine Fahrschule gehst oder Augentest machen, vielleicht gibt es ja Probleme mit den Augen. Also, die Schuld ist weg, aber die Tatsache, dass sie sündig ist, dummerweise immer noch da. Und das ist das, was uns ätzt. Deswegen Paulus zu Recht formuliert im Römerbrief, das sagen wir Kapitel 8 in dem Dreh, ja, dass die ganze Schöpfung und auch mein eigener Körper sich danach sehend erlöst. Ich will von diesem Sündenkörper, der mich zur Sünde verführt, weg. Aber solange wir auf der Erde sind, solange der Herr nicht wiedergekommen ist, sind wir in diesem Körper, es gibt bestimmte Dinge, die uns zur Sünde verführen. Jesus formuliert, aus dem Herzen herauskommen alle bösen Dinge. Da ist in mir der Feind. Und da muss ich dann überlegen, wie will ich damit umgehen. Da rede ich nicht mehr von der Schuld, sondern ich rede davon, dass doch mal klug muss an die Sache rangehen, denn die Weisheit eines Menschen besteht darin, seinen Weg zu begreifen, steht in den Sprüchen. Zu überlegen, okay, so, so, so. Der erste Schritt führt zum zweiten zum dritten und der dritte ist das, was ich nicht will. Ist der erste Sünde? Nein, vielleicht nicht. Aber wenn der erste zum zweiten, der zweite zum dritten Schritt führt, der dritte Schritt Sünde ist, dann werde ich den ersten Schritt abschalten. Und das könnte in meinem Bild beispielsweise das Computer abschaffen sein. Und da wollte ich auch im Glauben nochmal einfach ermutigen, zu sagen, hast du so viel Glauben? Wenn nein, flehe den Herrn an, dass du diesen Glauben hast, dass er, wenn du konsequent dich an sein Bibelwort hältst, der dich segnet. Und vielleicht sagen 10 Geschwister um dich herum, du übertreibst an der Stelle. Am Ende zählt, was dein Herr über dich denkt. Und hingegeben, tief hingegebenen Glauben hat der Herr noch nie enttäuscht. Egal, was das Umfeld dazu gesagt hat. Sondern er seid mutig, die Hand abzuhacken, den Fuß abzuhacken, denn es ist viel besser, selbst wenn es negative Konsequenzen für dich hat. 8b heißt, es ist besser für dich, lahm oder als Krüppel in das Leben hineinzugehen, negative Konsequenzen zu haben, als mit 2 Händen und mit 2 Füßen in das ewige Feuer geworfen zu werden. Und ich sage mal, Vers 9 sagt das gleich in grün, und wenn dein Auge dir Anlass zur Sünde gibt, so weit es aus und so ist es von dir. Es ist besser für dich, einäugig in das Leben hineinzugehen, als ob man mit einem Auge nicht sündigen könnte. Ja, genau, das ist eine Bildsprache. Da habe ich mit 2 Augen Bathseba angeguckt, da habe ich vielleicht ein Auge aus, da habe ich mit dem anderen Auge auf Bathseba. Er hat vielleicht ein Problem, Größenverhältnisse abzuschätzen, weil die Lampe fehlt, aber er kann immer noch sehen, dass er gibt. Also hey, das ist ein Bild, das eine dramatische Konsequenz fordert, denn es ist besser, einäugig in das Leben zu gehen, als mit 2 Augen in die Hölle, als noch als in die Hölle Feuer zu werfen. Aber gibt es zu dieser Konsequenz ermutigen. Ich würde gerne jetzt ein Stück weit vom Bibeltext lösen. Ich bleibe im Thema, aber das, was ich jetzt sage, steht nicht im Bibeltext. Das ist einfach eine Empfehlung, ein Vorschlag, eine Idee, die ich euch äußern möchte. Und zwar wir sind ja schon relativ weit gekommen in unserem Text. Wir haben gesehen, hier schon, also zumindest in diesem zweiten Block, dass die Heiligkeit der Gläubigen, die Reinheit der Gläubigen, dass die Gläubigen nicht zur Sünde verführt werden, nicht sündigen, dass es dem Herrn sehr wichtig ist. Und ich würde euch eine Idee gerne präsentieren. Eine Idee, es ist keine Pflicht, das ist nicht biblisches Gebot. Deswegen schreibe ich es dran, damit das klar ist. Diese Idee hat in meinem Leben einen englischen Namen. Accountability Contract. In Deutsch würde man vielleicht sagen, Abmachung über Rechenschaft oder ein Pakt zur Rechenschaft. Irgendwie ein Deal, den wir beide vielleicht miteinander machen. Und wir müssen ihn nicht machen. Was könnte eine Methode sein, was in diesen Versen steht und was jetzt auch in den folgenden Versen kommt, praktisch leben zu können? Denn sagen, wenn meinem Vater im Himmel die Reinheit der Gläubigen als Gruppe und die Reinheit des einzelnen Gläubigen so wichtig ist, wenn mein Vater im Himmel eifersüchtig darauf wacht, dass Sünde im Leben des Gläubigen nicht vorkommt, dann würde ich das gerne in meinem Herzen auch praktizieren. Dann soll mir das genauso wichtig sein, dass Gemeinde heilig und rein ist und dass der Einzelne, zumindest ich, heilig und rein ist. Und dann verstehe ich, dass es dir vielleicht auch wichtig ist, dass du rein bist und heilig. Obwohl wir anerkennen müssen, dass in uns Sünde noch tobt. Dass unser Herz uns zu schlechten Dingen verführt. dass wir in einem Fleisch leben, das uns zur Sünde verführt. Das, um mit Paulus zu sprechen, wir das tun, was wir nicht wollen. Und das, was wir wollen, allzu oft nicht tun. Wenn wir diese Thesen einfach mal anerkennen, dann könnte man konsequent überlegen, was kann ich denn jetzt tun? So wie Jesus hier auffordert, dann hacke die Hand ab, die dich verführt. Dann reiß das Auge aus, das dich führt. Dann säge den Fuß ab, der dich verführt. So überlege ich jetzt weiter, was könnte ich tun, um zu verhindern, dass ich mich an Sünde gewöhne, dass ich in Sünde falle, dass ich die Sünde vielleicht nicht bekenne, sondern Sünde zu einem Lebensstil von mir wird. Das will der Vater im Himmel nicht. Er will es nicht für die Gemeinde, er will es nicht für den Einzigen. Ich will das eigentlich auch nicht, was kann ich tun? Und ich praktiziere seit, keine Ahnung, 6, 7, 8 Jahren ein Accountability Contract, ein AC. Auf Deutsch gesagt, kann man es eine Art Rechenschaftsabmachung nennen. Und die besteht eigentlich darin, dass zwei Brüder oder zwei Schwestern, ich würde es nicht übergeschlechtlich machen, also ein Mann mit einer Frau. Vielleicht bei Ehepartnern, das könnte man überlegen, das ist ein ganz spannender Punkt. Aber ihr Männer wollt das bestimmt nicht machen mit eurer Frau, da bin ich sicher. Also ich sage mal, zwei Männer oder zwei Frauen miteinander einen AC schließen, einen Accountability Contract. Und sagen, wir beide verabreden jetzt, dass wir uns einmal in der Woche bestimmte Dinge übereinander offenbaren. Ich berichte dir, wie meine letzte Woche gelaufen ist. Wirklich? Ja, wirklich. Alles? Alles. Auch die Sünde? Wir reden nur von Sünde. Das andere ist uninteressant. Ich soll niemals sehen, welche Sünde ich tue? Nee, du sollst gar nicht. Das ist keine Pflicht. Aber vielleicht ist dir deine Heiligkeit so wichtig und vielleicht hast du über dein eigenes Leben schon verstanden, dass sich Sünde in dein Leben auch einschleicht. Dass du nach 3 Monaten feststellst, ups, Dinge, die mir wichtig waren, sind weniger geworden und Dinge, die Sünde sind, sind mehr geworden. Wenn du sowas in deinem Leben schon mal erkannt hast, eigentlich ist mir stille Zeit machen, Bibel lesen, wichtig. Mir ist es wichtig, mit Ungläubigen über das Evangelium zu reden. Mir ist es wichtig, dass ich meine Gnadengabe in der Gemeinde ausdiene, das ist mir wichtig. Und nach 3 Monaten stellst du fest, eigentlich habe ich so viel Zeit in meiner Arbeit, also in meiner weltlichen Arbeit verbracht, dass mir diese 5 wichtigen Sachen eigentlich nie geklappt haben. Bist du traurig und man sagt, Mist. Die Frage ist, warum stellst du das erst nach 3 Monaten fest? Das könntest du doch nach einer Woche feststellen. Ja, und in der Woche warst du todkrank, hattest du Lungenentzündung und lagst im Bett. Dann ist das auch okay. Dann gibt es ja einen Grund. Aber wenn in der Woche eigentlich nichts Außergewöhnliches war und du halt deine neue Lieblingsfernsehserie im Fernsehen geguckt hast, statt die Dinge zu machen, die dir eigentlich wichtig sind, dann kann man das nach einer Woche schon feststellen, dass man Zeit verbraucht hat. Diese Idee als Accountability Contracts habt ihr es verstanden. Hoffentlich. 2 Leute schließen miteinander einen Pakt und sagen, ich möchte gerne dir jede Woche Rechenschaft abgeben. Der Vertrag besteht darin, dass wenn du nach einer Woche keine Mail von mir kriegst, du mir eine Mail schickst oder mich anrufst oder mich in der Gemeinde siehst, der Weg ist egal, ich kann auch Postkarten schicken, ja, möglichst, dass jeder das lesen kann. Dass er sich dann an mich wendet, sagt Ansgar, wo bleibt dein AC? Wo bleibt dein Gericht? Warum? Weil er mein Polizist ist? Nein, weil ich ihn darum gebeten habe, wenn ich nach einer Woche nicht mich melde, frage nach. Grund kann sein, ich hatte keine Zeit, um zu schreiben, weil alle bei mir in der Familie krank sind. Dann wird er dafür Verständnis haben. Wenn ich sage, ich weiß, ich muss schreiben, mache ich in den nächsten 3 Tagen. Und in den nächsten 3 Tagen kommt wieder nichts. Was passiert bei ihm? Miep, 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 miep. Alle Rotalarmlampen müssten leuchten. Denn warum schreibt Ansgar nach 7 Tagen nicht, wenn er könnte? Na, vermutlich, weil gerade irgendwas läuft und der Heilige Geist diesen Mann noch nicht so weit gebracht hat, Buße darüber zu tun. Er weiß aber, ich müsste in meiner Mail ihm schreiben, ich bin fremdgegangen oder was auch immer. Und das will ich ihm nicht schreiben. Ich will mich auch mit dem Thema nicht auseinandersetzen. Da müsste ich ja mit Gott reden. Und in dem Moment will man das manchmal gar nicht. Und da ist er mein Sicherheitsseil. Er ist mein Netz, wie da, wo die Artisten oben auf den Seilen turnen. Wenn man fällt, da fängt mich jemand. Und du wärst mein Verantwortlicher. Also bei mir heißt der Bruder heißt Volker. Wir machen es ja nicht, aber bei mir ist es Volker. Volker muss bei mir nachfragen, wenn ich keine Mail schreibe. Und dann gebe ich ihm eine Antwort und sage, du, mache ich morgen, hatte heute Kopfschmerzen, das ist völlig okay. Aber wenn immer wieder nichts kommt, muss er bei mir nachhaken. Und wenn er nur in die Luft kommt, Herr Ansgar, Hand aufs Herz, was ist los? Möchtet immer noch nicht reagieren. Darf er vorbeikommen? Und möchte Füße latschen. Warum? Weil er so wichtig ist? Nein, weil ich ihn darum gebeten habe, weil mir wichtig ist, dass ich einen geraden Weg gehe. Ich möchte nicht mit beiden Augen und allen Händen und Füßen ins Leben in die Hölle geworfen werden. Ich möchte, dass jemand mir auf die Füße latscht, mir auf die Füße, Hände tritt oder mir in die Augen piekst, damit ich so schnell wie möglich Buße tue über das, was sich in meinem Leben eingeschlichen hat. Das ist die Idee an die AC. Und deswegen ist es keine Pflicht. Das kannst nur du selbst sagen, ich will das.
Kennst du ähnliche Fälle außer deinen, zum Beispiel in eurer Gemeinde, wo solche ACs geschlossen wurden? Und die, wenn ja, wie lange haben sie gehalten?
Gute Frage, richtige Frage. Ich beantworte sie indirekt. Wenn du am Ende der indirekten Antwort nicht glücklich bist, darfst du nochmal nachhaken. Ich warte bloß, bis der Beamer aufleuchtet. Ja?
Ich kenne ein Beispiel, der Schulleiter von der Bibelschule Wacken, der Dr. Klassen, der war zu dem, glaube ich, zu dem, mit dem DMW-Chef oder Missionsleiter Röttcher, wie der heißt. Jemand hat es mir nicht gewusst. Der Schulleiter und Missionsleiter, die haben, ich kenne es aus einer Biografie von Herrn Klassen.
Okay.
Ich weiß daher, dass Sie das so praktiziert haben, dass Sie wirklich auf diese, das hieß nicht AC, aber das hieß so ähnlich.
Nennst wie du willst, ja? Bruderschaftsvereinbarung oder so.
Nur als Ergänzung, ist das nicht, dass die Methodisten aus so einem ähnlichen Gedankengrund entstanden sind?
Komme ich genau jetzt drin. Das war ein bisschen unwichtig. Also, irgendjemand machte mich gestern darauf aufmerksam, dass meine Website nicht funktioniert. Ich habe gestern einen Freund angerufen, der für die Technik auf dem Server verantwortlich ist. Die läuft wieder, die Website. Das ist meine Internetseite bibelunterricht.de. Und wenn ihr, das ist die Homepage, wenn ihr reingeht, habt ihr hier den Punkt Heiligung. Der ist noch ganz klein, den baue ich gerade aus. Und ich habe erstmal diesen Begriff weiterverwendet. Ich bin noch nicht glücklich, ein englisches Wort da stehen zu haben, aber das ist erstmal der Begriff, an dem ich arbeite. Eine Methode, wie sich Glaubensgeschwister gegenseitig Rechenschaft ablegen. Freiwillig. Die Idee ist, dass Menschen übereinkommen, sich regelmäßig, meist wöchentlich, offenzulegen, ihr Heilungsleben der letzten Woche aussah. Hierzu dienen Fragen, die vollständig und wahrheitsgemäß zu beantworten sind. Volker und ich haben eine Liste von Fragen, die immer ehrlich und vollständig beantwortet werden müssen. Und das Interessante ist, und damit komme ich auf deine Frage zurück, haben das auch andere gemacht? Ja, John Wesley hat das zum Beispiel gemacht. Wesley hat einen bestimmten theologischen Ansatz, den ich jetzt nicht diskutieren will. Okay, das Bild kann man hier nicht erkennen. Ich habe sie hier auf Englisch stehen, für die, die das Original möchten. Ich habe sie aber auch mal übersetzt. Ich rolle sie mal runter. John Wesley hat diese Fragen an die Teilnehmer seiner Jüngerschaftsgruppe gegeben. Also er war selbst noch so in der Jüngerschaftsgruppe, das ist schon 200 Jahre her. Und er hat diese Liste von Fragen ihnen aufgegeben. Nach dem Motto, die Frage stellst du dir, lieber Ansgar, selbst. Gibt es sie dann deinem Freund? Ich lese es mal vor, weil das ist vielleicht schwierig zu lesen von hinten. Bilde ich mir bewusst oder unbewusst ein, ich sei besser, als ich es tatsächlich bin? In anderen Worten, bin ich ein Heuchler. Wir würden aufgrund dessen, was wir erarbeitet haben, vielleicht von demütig sprechen an der Stelle. Gebe ich im Vertrauen an Dritte weiter, was mir im Vertrauen mitgeteilt wurde? Kann man mir vertrauen? Bin ich ein Sklave von Kleidung, Freunden, Arbeit oder Gewohnheiten? Mangelt es mir ein Selbstbewusstsein? Bedauere ich oder rechtfertige ich mich selbst? Lebte die Bibel heute in mir? Räume ich der Bibel täglich Zeit ein, mit zu mir zu reden? Genieße ich das Beten? Wann sprach ich zuletzt mit jemandem über meinen Glauben? Bete ich über das Geld, das ich ausgebe? Gehe ich rechtzeitig ins Bett und stehe auch rechtzeitig auf? Bin ich Gott in irgendetwas ungehorsam und so weiter und so fort? Das ist Wesley. Der konnte irgendwie viel schreiben. Also ihr könnt das also in Ruhe angucken, also wie gesagt, auf dem öffentlichen Teil der Website drauf. Es gibt eine andere Fassung von Swindell, Charles Swindell. Und das ist fast die Liste, die Volker und ich auch benutzen. Also wir haben noch eine, oder ich habe noch eine Tasse zusätzlich drin. Warst du in der vergangenen Woche irgendwo mit einer Frau in einer gefährlichen Situation?
Fehlt an irgendeiner Stelle in deinem Umgang mit Geld Aufrichtigkeit? Hast du dich sexuell anreizendem Material ausgesetzt? Hast du genügend Zeit im Bibelstudium und im Gebet verbracht? Hast du deiner Familie ausreichend Zeit gewidmet? Hast du dir von deiner Berufung auferlegt, hast du dir von deiner Berufung auferlegten Verpflichtungen erfüllt? Die siebte Frage ist die beste, die habe ich vorhin nicht auch übernommen. Hast du mich bei der Beantwortung der vorigen Fragen irgendwo angelogen?
Deswegen vorher festgelegt, was genügend oder ausreichend ist?
Nein. Am Ende wissen wir alle, dass wir uns natürlich ganz schön rumschlingen können. Und es ist kein wasserfestes System. Aber einmal eine Woche hinsetzen, und ich mache es grundsätzlich jetzt in der stillen Zeit, das mache, dass ich also nicht irgendwie auf der Arbeit mal schnell eine Mail schreibe, drüber flitze, weil ich tatsächlich die Fragen eigentlich mir stelle, im Hinblick auf Gott. Und er ist dann eigentlich nur noch der Kontrolleur, der sicherstellt, dass ich es auch gemacht habe. Aber ich gebe ihm die Sachen schon gegenüber zu, damit, wenn ich 5 Wochen hintereinander hier Frage 3, hast du dich sexuell anreizende Material ausgesetzt, wenn ich dann 5 Mal schreiben würde, ja, habe ich stundenlang im Netz rumgesurft und die falschen Seiten angeguckt, damit er das mitkriegt. Und dann irgendwann, und er ist ein Ältester gewesen, also das ist ein Mann, zu dem ich großes Vertrauen habe, dass er auch geistlich damit umgeht. Da würde ich keinen Ungläubigen unbedingt sein müssen. Ja? Dazu wurde ich auch voll mit Internetseiten und der guckt mal kurz, welche Internetseiten das waren. Aber damit er dann Alarm schlägt und er hat den Deal. Wenn ihm das zu viel wird, also wenn ich ihm zu oft bei diesen Punkten mit der Sexualität was schreibe, dann darf er zu meiner Frau damit gehen. Aber das ist mein Deal, den ich mit ihm habe. Ich weiß, dass nicht jeder dazu bereit ist. Aber am Ende sage ich mir, es ist besser, dass ich mit einer Hand abgerissen ins Leben reingehe, als dass die Hand noch dran ist, aber das eigentliche Heiligungsziel verfehlt wird. Ed Stetzer ist auch ein jetzt Lebender, genauso wie Swindle, hat das auch, habe ich noch nicht übersetzt, genau. Der hat ähnliche Fragen auch in seiner Gemeinde und hat sie in den Gemeinden gepredigt, in denen er tätig ist. Und es gibt im Netz, wenn man so ein bisschen guckt, auch dazu Antworten. Also er hat diese Fragen gepostet, also ins Netz gestellt und darunter haben Leute etwas dazu geschrieben. Und das, was die Leute schreiben, das hilft ihm wirklich, sowas zu machen. Und aus unserer Tochtergemeinde im Norden von Berlin weiß ich auch, dass das gemacht wird, dass das auch dort gehandhabt wird. Und da machen sogar Leute miteinander, das fand ich beeindruckend, die nicht miteinander befreundet sind. Also, du würdest vielleicht Viktor nehmen, um so einen Pakt zu schließen, weil ihr euch lange kennt, du ihn von Christbeinen an kennst. Würdest du das mit jedem in der Runde machen, dann würde ich sagen, ups, weiß ich gar nicht so genau. Und da fand ich bei den Spandauern cool, da haben sich zum Beispiel 2 Frauen zusammengeschlossen, die eigentlich sich nicht so besonders mögen. Da dachte ich mir, okay, also wenn das funktioniert, ich gucke da drauf, wenn das funktioniert, würde es auf jeden Fall ihrer Beziehung helfen. Und das fand ich charmant. Aber ich kann dazu keinen zwingen. Ja, das ist wie, jetzt ziehen wir mal alle die Hose aus und danach die Unterhose. Das ist, oh, das will man eigentlich gar nicht. Und deswegen nehmt es einfach als Idee mit. Guckt euch auf der Seite bibelunterricht.de unter dem Bereich Heilung einfach mal diese Fragenkataloge an. Strickt euch eure eigenen, formuliert sie exakter, hängt noch ein Wörterbuch hinten dran, was angelogen heißt und was da unter zwischen Lüge, zwischen Wahrheit und Aufrichtigkeit ist. Da kann man drüber nachdenken, aber am Ende geht es nicht um das, was du wählst. Es geht darum, dass du dich eigentlich selbst wöchentlich auf den Prüfstand setzt und sagst, okay, wie sieht es denn aus? Erreiche ich das, was ich denke, was Gott von mir will? Aber es ist peinlich. Es ist peinlich zu schreiben, ja, hier habe ich gesündigt.
Ich lese nach Prediger oder Sprüche war das, Prediger, wo der Salomo sagt, er hat um Verstand gebetet und um Einsicht gefleht. Das ist ja auch immer so eine Sache, dass man als Mensch eigentlich nicht unbedingt so einsichtig ist. Das ist keine menschliche Tugend, sondern das ist eine wirkliche Wirkung, die wir brauchen, um ja einsichtig zu sein. Das ist dann nochmal so eine. So ist es mir auch gefallen, ich habe eigentlich nie um Einsicht gepflegt, er schreibt mir nochmal gepflegt. Das ist ja nochmal so eine Sache, wo eindringlich noch um etwas gebittet wird. Und war für mich nochmal so eine gute mitmachende Sache, wo ich dann angefangen habe zu frieren. Und zu sagen, ja, das schenke Einsicht da, wo ich unfähig bin, einsichtig zu sein oder was weiß. Mhm. Gerade in so einem AC-Kontext.
Nur für dich, das war ein Parallelismus, den er gerade zitiert hat. Sag nochmal den Vers. So wie du in Erinnerung hast, ich suche den gleich nochmal live raus.
Ja, darum bat um Verstand, ja, dass Gott ihm Verstand gibt und um Einsicht hat er gefleht. Mhm.
Was ist denn? Schlachter oder?
Ich glaube, das ist Schlachter, ja.
Okay, finde ich auch angeklimmt mit dem Wörter nicht, aber es steht, das weiß ich. Ich habe um Einsicht gebeten und um Verstand gefleht. Das sind Parallelismus. Zwei Gedanken, die eigentlich das gleiche aussagen und durch die Wiederholung. Das ist ein poetisches Mittel, nur weil wir letztes Mal über die Stilform.
Brücke 2.
Brücke 2, ne?
Vers 2. Was du sagst.
Ja, 2, nicht 3. Sodass dir der Weisheit dein Ohr leist und dein Herz der Einsicht zuwendest? Nicht ganz. Aber ist jetzt ein Nebenbei.
Verständnis, Betis und also Vers 3.
Wenn du um Verständnis betest und um Einsicht flehst. Genau. Schön. Dann verlassen wir die Ecke. Vielen Dank für die Ergänzung, Peter. Was haltet ihr von so einem Accountability Contract?
Wenn ich euch miete,
geht ja raus. Ich möchte euch bitten, das Thema, was ich gerade vorgestellt habe, miteinander zu besprechen. Und zwar brauche ich dafür die richtigen gelben Teile. Die sind da noch nicht. 2, 4, 6, 8, 10. für ihn bleibt ein Ende übrig. Kommt mal alle her, freundlicher Freund. Und schnappt euch ein Ende der Seite. Einfach ein Ende nehmen und dann ein bisschen zur Seite gehen, damit die anderen noch rankommen. Achtung, das Schmerz. Oh,
wow.
Sieht
aber schon genau rein.
Uns reicht es nicht.
So, ein Seite übrig, das ist er, der jetzt draußen ist. Okay, ich lasse los. Ihr behaltet eure Seite bitte fest. Jeder hält seine Seite fest und versucht mal euren Partner zu finden, den ihr gerade gewonnen habt. Okay, also ihr beide zum Beispiel, ihr setzt euch jetzt irgendwo im Raum schnell nebeneinander, ihr habt 5 Minuten und sprecht mal durch, was haltet ihr von dieser Idee? Findet ihr die doof? Findet ihr die gut? Ihr findet sie gut, aber man müsste es anders machen. Wie ihr es findet.